Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das ist nun das letzte Mal, dass ich heute offiziell und dienstlich hier Gottesdienst verantworte. Und da ist es klar und wird von vielen vielleicht auch heimlich erwartet, jetzt haut er noch mal einen raus, der Nagel. Und ja, es wird passieren, aber vielleicht gar nicht so, wie Sie es vielleicht erwartet haben. Denn nicht ich hau einen raus, sondern Gottes Wort haut selber ständig einen raus, wenn wir uns dem nur aussetzen. Zum 10. Sonntag nach Trinitatis haben wir einen Perikopentext aus dem Markus-Evangelium. Wie viele Evangelien gibt es, wisst ihr das schon? Super. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Weißt du, warum mir das Markus-Evangelium am liebsten ist? Kannst dir gleich merken, ist das kürzeste mit 16 Kapiteln. Das ist aber nicht der Grund. Der Grund ist, weil es inhaltlich für mich sehr ansprechend ist. Ein tolles Unternehmen, das Markus-Evangelium, liegt mir am Herzen. Und dann besser hätte ich es nie auswählen können, wird uns heute Morgen das zentrale Bibelwort präsentiert, das uns Zuspruch und Anspruch zugleich ist. Es geht um die alles entscheidende Frage, wer oder was ganz oben ansteht. Bevor ich gleich den Bibeltext verlese, überlegt ihr doch mal für euch, was ist es für mich eigentlich, was ich da antworten würde? Wer oder was steht ganz oben? In der Kürze ist man schnell bei einer kurzen Antwort. Wenn Sie länger Zeit hätten, dann würde man vielleicht noch andere Wege irgendwie sehen, die sich auftun. Ich gehe mal davon aus, dass etwa 95% aller hier Anwesenden sich auf Gott oder Jesus innerlich verständigt haben. Gott oder Jesus passt ja in der Kirche immer irgendwie. Der Rest hat vielleicht die Familie oder den Partner im Sinn. Die etwas Jüngeren nennen vielleicht ihr Handy oder den Sport. Und ein paar haben vielleicht gar keinen Plan oder sehen sich selber ganz oben anstehen. America first oder so. Was steht ganz oben? Ich lese uns aus dem Markus-Evangelium. 12. Kapitel, die Verse 28 bis 34. Und er, und das ist Jesus, der hatte gerade Streitgespräche mit ein paar Schriftgelehrten. Und es trat zu ihm einer der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus antwortete, das höchste Gebot ist das. Höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit all deiner Kraft. Das andere ist dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, ja, Meister, du hast recht geredet. Er ist einer und ist keiner außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Denken und mit aller Kraft und seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Das ist mehr als Brandopfer und Schlachtopfer. Und da Jesus sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Schema Israel. Das ist das Glaubensbekenntnis eines Juden, das mit den Anfangsworten aus dem 5. Buch Mose, dem Deuteronomium im 6. Kapitel dort beginnt. Wir haben die Worte in der Schriftlesung gehört. Jesus nimmt genau dies auf in seiner Antwort. Und welche Bedeutung diese Worte haben, das zeigt sich darin, dass ein frommer Jude beim Morgengebet Gebetskapseln, sogenannte Tefillin, an die Stirn und am Arm trägt, in denen Texte der Tora, unter anderem auch dieses Schema Israel, enthalten sind. Das Schema Israel wird gesprochen beim Morgen- und beim Abendgebet. Es wird gesprochen beim Sterben eines Menschen und vom Sterbenden selbst, wenn er es denn noch zu sprechen vermag. Diese Worte und mit ihnen ihr Inhalt sollen überall präsent sein. Den Kindern sind sie einzuschärfen und ständig und immer wieder soll davon geredet werden, im Hause, unterwegs, beim Ruhen oder Aufstehen. Sie sind in der Mesusa enthalten. Ich habe hier eine, kann man fast nicht sehen, oder? Ganz kleine, die kann man so an den Hals hängen, habe ich dann auch ständig bei mir. Aber die Mesusa ist eigentlich etwas, was am Türrahmen angebracht wird in jedem jüdischen Haus. Eine Schriftkapsel am Türpfosten. In einem traditionellen jüdischen Haushalt findet sich an jedem Türrahmen eine Mesusa, außer am Badezimmer und der Toilette, an der Kellertür und an Abstellräumen. Die am Türrahmen angebrachte Mesusot erlauben die Einnahme von Mahlzeiten in diesen Räumen. Und überall, wo geschlafen wird, da bedarf es einer Mesusa. Was steckt dahinter? Da, wo das Leben stattfindet, da soll dieses Wort präsent sein, gehört, nachgesprochen, nachgedacht, bedacht, angewandt werden. Jesus hebelt mit seiner Antwort auf die Frage nach dem höchsten Gebot die anderen Gebote nicht aus. Aber er stellt klar, welches Gebot Vorfahrt hat und aus welchem Gebot sich alle anderen erschließen. Dabei geht es nun eben gerade nicht darum, was denn nun im bestimmten Fall, im bestimmten Kasus zu tun ist. Genau dieses kasuistische Denken, wenn, dann, wenn du das tust, wenn du hier im Gottesdienst redest, hat das zur Folge, dass der Nagel dich anspricht. Reagiert gar nicht, gut. Das ist kasuistisches Denken. Das wird durch Jesu Antwort umwälzend in ein völlig anderes Licht gestellt. Die Antwort Jesu auf die Frage nach dem höchsten Gebot sind der Auslegungskanon für das Ganze des Gesetzes schlechthin. Jede einzelne Vorschrift ist daran zu messen, von daher zu interpretieren und zu kritisieren. Das Doppelgebot der Liebe, das Jesus benennt in Erweiterung des Schema Israel, des Glaubensbekenntnisses Israels, ist Maßstab aller Gebote, jeglichen Handelns und Denkvoraussetzung für einen Juden und einen Christen. Zugleich wird das Doppelgebot der Liebe zum Inbegriff der gesamten Tora. Man muss nicht alle 613 Geh- und Verbote samt allen scharfsinnigen Auslegungsbestimmungen im Kopf haben. Es bedarf keines dickleibigen Lehrbuches der Ethik und einer intellektuell anspruchsvollen Schulung in komplizierten Fragen christlichen Wohlverhaltens. Es ist alles ganz einfach geworden. Gott und den Nächsten und sich selber lieben. Eine einfache Weisung. Nicht etwa ein neues Gebot ist die Antwort. Die Antwort ist Liebe. Paulus präzisiert im Römerbrief im 13. Kapitel, wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Und so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und auch der Kirchenvater Augustin formuliert pointiert, Liebe und dann tu, was du willst. Ob du schweigst, schweige in Liebe. Ob du rufst, rufe in Liebe. Ob du schiltst, wisst ihr, was das ist, wenn man gescholten wird? Wisst ihr, oder? Ja? Wenn ich dir sage, dass dein Verhalten gerade nicht so nett ist, wenn du mir nicht folgst und mit deinem Kollegen sprichst, das ist gescholten werden, das heißt Schilds. Und das habe ich jetzt in Liebe getan. Es möge keiner nachher zu mir kommen und sagen, jetzt habe ich den Jungen schon wieder fertig gemacht. Also, okay. Also, ob du schildst, schild in Liebe. Ob du schonst, schone in Liebe. In dir sei die Wurzel der Liebe und aus dieser Wurzel kann nur Gutes entstehen. Der nächste ist, wo geliebt wird, nicht Anwendungsobjekt bestimmter Vorschriften. Er ist der andere Mensch, der uns zur Aufgabe wird. Lieben heißt jetzt vom anderen her denken, sein Wohl und Wehe zur eigenen Sache machen, das eigene Leben um seinetwillen leben. Für eine Partner-Ehebeziehung hören wir sowas durchaus bei Trauungen. Zumindest die Leute, die bei mir getraut worden sind, die haben sich das immer anhören müssen. Nun aber gilt es grundsätzlich für jeden Menschen, ob er in Altenbach oder Schriesheim lebt, ob er weiß oder farbig ist, ob er meine Sprache spricht oder ich nicht seine, ob er jenseits oder diesseits der Grenze lebt. So zu lieben, kann nun nie aus Zwang geschehen und unter einem fremden Gesetz, sondern nur in freier Wahl und Entscheidung. Aber einmal entschieden, will ich es nun auch tun. Also ich überlege nie, wenn ich morgens aufstehe, ob ich meine Frau heute noch lieben will. Und ehrlich gesagt, ich habe auch nicht den Eindruck, dass meine Frau das überlegt. Da ist diese Entscheidung einmal passiert und sie gilt. Man muss sich vielleicht daran erinnern, und wenn ich mal sage, ich liebe dich, dann leuchtet das wieder frisch auf. Aber das ist nur wie, wenn ich bei Blumen nochmal frisches Wasser dazu gegossen habe. Die bleiben einfach und blühen. Einmal entschieden will ich es tun, wofür ich mich entschieden habe, und mich dann vielleicht täglich erinnern, für was ich mich entschieden habe. Täglich mein Glaubensbekenntnis sagen, das soll für mich gelten. Zu dieser Liebe kommt, dass ein Denken und Handeln vom anderen her die jeweilige Situation eben dieses anderen im Blick habend, ja geradezu zum Ausgangspunkt ethischer Überlegung wird. Der andere ist nicht der Fall. Aha, bei dir ist das so und so gelagert, gut. Kasten A, B oder C muss ich dann ziehen. Nein, er ist nicht der Fall, der in ein System von Regeln einzuordnen ist. Er ist der Mensch, der mich braucht. Eben in der Lage, in der er sich gerade befindet. Die Liebe braucht deshalb auch kein Gesetz, weil sie die Zusammenfassung aller Gesetze ist. Und deshalb freut es mich so, dass dieses Bibelwort mein Schlusswort hier sein darf. Weil wir hier auf dem Gipfel des Evangeliums stehen. Mehr, weiter, höher geht nicht. Liebe, du bist geliebt und so kannst du lieben. Und das Ganze in einer wunderbaren Dreiecksbeziehung. Ein flotter Dreier, klingt anrüchig, oder? Aber genau das ist es, wozu uns dieses Bibelwort herausruft. Gott lieben, den Nächsten lieben, sich selbst lieben. Es ist wie bei einem Dreieck. Die drei Eckpunkte beziehen sich aufeinander. Fällt einer aus, fällt das Dreieck in sich zusammen. Ist ein Winkel kleiner oder größer, das gibt es immer wieder, bleibt doch das Ganze erhalten. Immer beträgt die Innenwinkelsumme eines Dreiecks perfekt. 180 Grad, immer. Weil Gott mich liebt, kann ich meinen Nächsten lieben. Weil Gott meinen Nächsten liebt, kann er mich lieben. Liebe ich meinen Nächsten, so ist das Ausdruck meiner Liebe zu Gott. Liebt mein Nächster mich, so ist das Ausdruck seiner Liebe zu Gott. Fällt meine Gottesliebe weg, so fußt die Beziehung zu meinem Nächsten maximal noch auf Sympathie. Fällt meine Liebe zum Nächsten weg, so habe ich meine Gottesbeziehung zu hinterfragen. Liebe hat keinen Gesetzeskatalog. Keinen Gesetzeskatalog haben zu müssen, vereinfacht die Sache ungemein, macht sie aber keineswegs leichter. Es geht nicht um ein Verhalten ohne Normen. Das wäre ein großes Missverständnis. Die Liebe macht es sich nicht nur im Gehen des Weges schwer, sie muss es sich auch im Finden des Weges schwerer machen. Wer nach Vorschrift handelt, weiß genau, wie er zu verfahren hat. Das 30er-Schild in der 30er-Zone sagt mir, hier fährst du 30 oder so ähnlich. Genau so hast du es zu tun. Man weiß es und wendet es an. Wer liebt, muss, was bei anderen die Vorschrift leistet, sich selbst ausdenken. Er braucht die Weisheit des Gesetzgebers von Fall zu Fall, aber er geht nicht auf gebahnten oder wenigstens ausgetretenen Wegen. Er muss selbst finden, wohin er den Fuß zu setzen hat. Er ist keineswegs weniger verantwortlich als der Gesetzesmensch, sondern mehr. Was ist jetzt nötig? Wie kann hier geholfen werden? Wohin führt, was ich jetzt zu tun gedenke? Ist die Sache meines Mitmenschen in meinem Wahrnehmen, in meinem Bedenken, meinen Entschlüssen, in meinen Taten und in meinem Ertragen wirklich gut aufgehoben? Nein, die Freiheit der Liebe ist keine billige Sache. Die Vereinfachung zur Liebe bedeutet ein Mehr an Verbindlichkeit und Gefordertsein. Ich kann mich nicht mehr damit zufrieden geben, dass andere für mich gedacht haben. Wer so lebt, der lässt denken und vollzieht das Denken der anderen. Liebe aber fängt an, selbst zu denken und zu handeln. Und da haben wir in der Kirche uns selbstkritisch zu fragen, wo sind wir nur noch Handlungsausführende und wo handeln wir in und aus Liebe? Was sagt der Oberkirchenrat und wir buckeln? Wo agieren wir, weil es uns gut tut und weil man es so macht? Und wo sind wir tätig, weil es den anderen gut tut und Gott die Ehre gibt? Wo berufen wir uns auf Gesetze und lassen dem eigenen Denken und der Liebe Gottes keinen Raum, sodass das Liebesdreieck in sich zerfällt? Was in Polen mit Jaroslaw Kaczynski und der PiS-Partei, was in Ungarn mit Viktor Orban, was in Amerika mit Donald Trump, was in Deutschland mit Björn Höcke und Konsorten, was in Italien mit Matteo Salvini und, was hier alltäglich geschieht, ist genau dies. Die Liebe und das eigene Denken wird zugunsten von oft selbst gezimmerten Gesetzen und einer Gehorsamsmentalität abgestellt oder gar nicht erst eingestellt. Und so zerbricht auch hier die Dreiecksbeziehung zu Gott, zum Nächsten und zu mir selber. Nein, die Liebe, die gemeint ist, ist keineswegs leicht und keine billige Sache. Sie fordert mich ganz, manchmal mit Haut und Haaren, manchmal mit Gefängnis, mit Anfeindungen, mit Ausschluss aus der Gesellschaft. Aber erst diese Liebe schafft den Weg des Zueinanders und des Miteinanders in und aus der Gottesliebe. Jesus selber hat uns das so vorgemacht, wie weit Liebe geht. Fußwaschung, Feindesliebe, Kreuzigung. Wir sind nicht Jesus, aber seine Jünger sind wir. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich getan habe, so sagt Jesus nach der Fußwaschung. Und weiter, das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Wir müssen aufstehen gegen die scheinbar Mächtigen, damit die Macht der Liebe wieder Raum gewinnt. In der Kirche, in der Gesellschaft und im Privatraum. Die kritische Konzentration des Geforderten auf diese beiden Hauptgebote nimmt uns aufs Stärkste in Anspruch. Gott will in unserem Leben wieder der Herr werden. Indem wir solche Liebe leben, wird er es und wird das Reich Gottes gebaut. Wenn Jesus das damals und heute so benennt, dann hat er sich da ja nicht wirklich was total Neues ausgedacht. Er entnimmt es der Tradition, des Schema Israel, des täglichen Bekenntnisses des israelitischen Frommen. Er entnimmt es dem, was man da täglich am Arm vor Augen im Haus hat, worüber täglich nachgedacht, geredet, reflektiert wird. Und auch die Propheten haben schon das Recht des Mitmenschen gegenüber einer isolierten Kultfrömmigkeit geltend gemacht. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, so formuliert es der Prophet Micha. Die Schriftgelehrten wissen es, wir wissen es. Was sollte uns hindern, es zu tun? Wir können Gott nicht lieben, indem wir uns vor dem Mitmenschen, seinen Ansprüchen, Bedürfnissen und Nöten in Sicherheit bringen, indem wir Häfen schließen und Gemeindehäuser dicht machen. Dies alles kann geschehen, wenn wir uns einer Kultfrömmigkeit, Brandopfer und Schlachtopfer werden im Text genannt, verschreiben. Anbetung, Kontemplation, Meditation könnten solche unerlaubte Zuflucht sein. Klar ist, solch ein isoliert gelebter Glaube, solch eine isolierte Nächstenliebe, solch ein scheinbar christlicher, aber in Wirklichkeit jedoch gottvergessener Aktivismus ist alles andere als im Sinne Jesu. Gott hat ein Recht auf unsere Liebe. Wir sind geschaffen zum Ebenbilde Gottes. Wir sind auf die personhafte Gemeinschaft mit Gott angelegt. Wirkliches Menschsein ist antwortendes Sein. Gott will mit uns reden und wünscht sich, dass wir mit ihm reden. Er erwartet unsere Liebe. So erlaubt er uns die zärtliche Anrede, aber Papa, Vater. Und wenn Gottesdienst tausendfach missbraucht wird, so wollen wir uns nicht den Sinn und das Recht der Anbetung, des kontemplativen Denkens an Gott, des gesprochenen und gesungenen bzw. gespielten Gotteslobes nehmen lassen. Liebe sucht sich auszusprechen und sie will auch feiern. Was ist das für eine Beziehung, die ich zu meiner Frau habe, wenn ich mit ihr nicht rede? Wenn wir nicht mal zusammen frühstücken, geschweige denn Geburtstag oder sonst irgendwas feiern, was wäre das für eine Beziehung? Ab in die Tonne, oder? So ist es. Liebe will das. Wie sollen wir den Gott entdecken, der sich im Mitmenschen verbirgt, wenn wir sein Angesicht nie wahrnehmen? Wie soll unsere Liebe den Menschen gegenüber aktiver werden, wenn sie Gott gegenüber stumm, kalt und leblos ist, sprich, wenn sie in Wahrheit gar nicht existiert. Einmal die Woche zum Gottesdienst zu kommen, um eine Unterschrift vielleicht zu kriegen, um der Norm gerecht zu werden, vergesst es, bleibt zu Hause, da ist es besser. Wenn das nicht meins ist und sich durch die Woche durchzieht, wenn es aber so ist, dann bleibt und feiert weiter fröhlich Gottesdienst. Gott hat ein Recht auf unsere Liebe, so habe ich formuliert. Und gemäß unserem Bibelwort vervollständige ich diesen Satz. Gott hat ein Recht auf unsere ganze Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit all deiner Kraft. Von ganzem Herzen. Ist das Herz das Personenzentrum, dann durchtönt diese Liebe schlechthin alles, was in uns geschieht und von uns ausgeht. Von ganzer Seele ist die Seele im Unterschied zum platonischen Seelenverständnis das, was den Menschen zum lebendigen Wesen werden lässt. Dann ist hier die Vitalität gemeint, also auch alles leibhafte Geschehen mit aller Kraft. Meint die Vehemenz, den Elan, die Intensität unserer Liebe zu Gott. Und wenn Jesus hinzufügt mit deinem Denken, dann wird klar, dass Gott auch unsere intellektuellen Kräfte in Dienst der Liebe sieht. Wir sind mit dem Allen gefragt, was uns ausmacht. Was ist Gott uns wert? Welche Rolle spielt er im Ganzen meines Lebens? Wie viel Aufmerksamkeit wende ich ihm zu? Ist mein Denken, Urteilen, mein Planen, mein Wünschen, mein Schaffen, mein Leiden, mein Entscheiden von ihm bestimmt und ihm zugewandt? Was sind wir bereit, ihm zuliebe zu tun und zu opfern? Niemand und nichts kann solche Liebe und Hingabe verlangen. Gott kann es. Liebe zu den Götzen macht fanatisch. Liebe zu Gott geschieht in Freiheit, ohne Krampf, denn sie ist nichts anderes als Antwort. Augustin hat die Nächstenliebe an die Selbstliebe gebunden und gemeint, sie sei gewissermaßen durch sie bedingt. Auch dich selbst sollst du lieben, sollst du so lieben, sagt er, wie du deinen Nächsten gemäß der Gottesliebe liebst, damit nicht die Regel durcheinander gebracht wird, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was ist gemeint? Gleich, ob erlaubt oder nicht, und ich rede jetzt von uns, der Mensch nimmt, wie er nun einmal ist, sich selbst problemlos ernst. Ich bin wichtig. Sein stärkster Trieb geht auf Selbsterhaltung. Alle Dinge misst er, zugegeben oder nicht, zuerst daran, ob sie ihm dienlich sind. Wie heißt der Spruch? Was habe ich davon? Er erwartet, respektiert zu werden. Er ist sich selbst wichtig. Er fragt gar nicht, ob überhaupt und in welchen Grenzen er an sich selbst zu denken berechtigt sei. An Kindern, die das noch nicht reflektieren können, da kann man das wunderbar ablesen. Wir haben gelernt, das geschickt zu verbergen, aber wir sind alle so. Ich will das jetzt aber gar nicht bewerten, sondern diesen Schluss daraus ziehen. Mit eben dieser problemlosen Selbstverständlichkeit sollte der, der liebt, nun seinen Mitmenschen zugewandt sein. So fraglos sollte er ihm wichtig nehmen, so ohne Wenn und Aber, wie dich selbst. Das heißt nun gerade nicht, dass es einen Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Interessen geben muss. Der hat mir das gegeben, also kann er das zurückkriegen, damit die Waage ausgleicht. Nein, das ist überhaupt nicht der Ansatz. Hier soll mein Mitmensch einen ungeschmälerten Anspruch auf meine Liebe bekommen. Jesus selbst hat es uns vorgelebt, wie das geht. Ein letzter kurzer Gedanke, den unser Bibelwort uns vor Augen führt. Dies alles, diese Liebe soll geschehen vor dem einen Gott. Das Schema Israel, das höhere Israel, beginnt wie auch der Dekalog und wie unser apostolisches Glaubensbekenntnis mit einer Aussage über Gott. Wenn wir hier das Anliegen des Monotheismus raushören, also des Ein-Gott-Glaubens, so ist das sicher nicht verkehrt. Aber es ist weitaus mehr, was da drin steht. Jahwe ist allein der Herr. Also kann er sein Gottsein auch nicht mit anderen Größen und Mächten teilen. Also will er uns ganz. Aber überlesen wir dabei nicht, der Herr, unser Gott, oder auch so übersetzt, Jahwe, unser Gott, das ist ein Jahwe. Der Ausschließlichkeit und Totalität unserer Zuwendung zu ihm, wenn wir denn wirklich sein Liebesgebot erfüllen wollen, geht die Ausschließlichkeit und Totalität seiner Zuwendung zu uns voraus. Ein in sich ungeteilter, nicht zerteilter, nicht zwiespältiger, nicht halbherziger Gott, sondern vielmehr ein Gott, der in seiner liebenden Zuwendung zu seinem Volk sich ganz gegeben hat. Wenn das so ist, dann kann ich auch so sein. Ausgezeichnet, Meister, gut Meister. Das ist nicht die Antwort auf meine Predigt, sondern die Antwort des Schriftgelehrten. Du hast wahr geredet, denn er ist einer und es ist kein anderer außer ihm. Darin sieht der Mann das Recht Gottes auf unsere ganze Liebe begründet. Er, der mit Christus sich uns selbst geschenkt hat, hat uns mit ihm alles geschenkt. So hat es Paulus im Römerbrief formuliert. Wahrhaftig ein Gott, den man lieb haben muss, wenn man ihn nur kennt. Seinen Angriff auf unser Herz müssten wohl auch unsere Mitmenschen zu spüren bekommen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist, als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir singen ein neues Lied. Vielleicht werden wir das einmal vorgesungen bekommen. Keine Ahnung, was das Musikteam vorhat. Aber irgendwie werden wir schon reinkommen. Lassen Sie zur Ehre Gottes uns loslegen.